Die 18-jährige Lela ist ein Heimkind. Aber warum sie in dem Internat am Rand von Tbilisi aufgewachsen ist, das bleibt im Dunkeln. Womöglich konnten sich ihre Eltern nicht um das Mädchen kümmern. Vielleicht war es auch nur stumpfe Gleichgültigkeit. Die 1990er Jahre, in denen Nana Ekwetimishvili ihren Roman rund um die eigensinnige jugendliche Lela angesiedelt hat, waren schwierige Jahre in Georgien. Die kurze Freude über die Unabhängigkeit war schnell aufgebraucht und mündete in einen Bürgerkrieg und wirtschaftlichen Niedergang. Jeder versuchte sich irgendwie durchzuschlagen, nicht wenige scheiterten. Ekwetimishvili, 1978 geboren, hat diese Zeit als Heranwachsende miterlebt. 2003 hat sie Georgien verlassen und an der Filmhochschule Babelsberg bei Berlin studiert. Mit Filmen wurde sie auch bekannt. Nun hat sie mit »Das Birnenfeld« ihren ersten Roman vorgelegt. Darin erzählt sie von einem georgischen Kinderheim während der Wendezeit.
Dieses Heim gab es und gibt es immer noch in Tbilisi, in einem Randbezirk von Tbilisi. Und ich bin neben diesem Kinderheim aufgewachsen. Als ich dann zurückgekommen bin, habe ich diese Kinder gesehen auf der Straße. Die waren natürlich nicht mehr Kinder, die waren erwachsene Frauen wie ich und die haben gebettelt. Und ich fand das irgendwie nicht begreiflich, was ist in den Jahren passiert.
Im Roman sucht Nana Ekwetimishvili nach Antworten. Die Perspektiv- und Haltlosigkeit der Menschen ist groß. Aber kaum irgendwo ist sie so ausgeprägt wie in dem Heim, das den Zusammenbruch der Sowjetunion überdauert hat und in dem die Mauern bröckeln. Für die Anwohner sind die Heiminsassen nur die Debilen, obwohl die wenigsten wirklich behindert sind. Tatsächlich sind es nur Einsame, die sich verlassen vor den Eltern durchschlagen müssen. Das Internat soll ein Schutzort sein, wird jedoch für viele stattdessen zur Bedrohung. Dem Geschichtslehrer, der sich reihenweise an den jungen Mädchen vergreift, war auch Lela einst ausgeliefert. Die peinigende Erfahrung hat sich ihr ins Gedächtnis eingebrannt.
Lela steht am Tisch und sieht seine hagere Hand, seine langen Finger, die den Griff der Schublade umfassen und sie öffnen. Und zugleich sieht Lela sich selbst, klein, mit heruntergelassener Unterhose, das Kleid und den Pullover bis zum Kopf hochgezogen.
Solche einprägsamen Szenen gibt es immer wieder im Buch. Die filmerfahrene Autorin schreibt mit viel Sinn für Anschaulichkeit. Und sie hat mit Lela eine junge Frau geschaffen, die sich vehement gegen die Umstände stemmt. Tränen gestattet sie sich niemals. Das Leben ist für sie eine Schule der Abhärtung. Diese Lehre gibt sie an die Jüngeren weiter. Wer sich behaupten will, darf sich nicht von Trauer und Selbstmitleid niederdrücken lassen. Ihrem anhänglichen Zögling Irakli, der nicht wahrhaben möchte, dass ihn seine Mutter auf Nimmerwiedersehen im Heim abgeliefert hat, bläut die Ältere dies mit aller Entschiedenheit ein.
»Hör auf zu heulen, sei ein Mann«, sagt Lela und legt Tempo zu. »Siehst du nicht, dass sie es dir nicht direkt sagen kann und dass du es selber kapieren musst? Sie kommt nicht mehr, schnallst du es nicht? Wozu denn überhaupt eine Mutter? Bist du nicht groß genug? Kannst du nicht selber laufen und essen und sprechen?«
Der Junge, der da aufgefordert wird, ein Mann zu sein, ist gerade einmal 9 Jahre alt. Eine Ausnahme ist er nicht. Die Kinder, von denen dieses einprägsame Debüt erzählt, sind sich selbst überlassen und dazu gezwungen, früh als Kindlicher abzulegen. Über das nahe Birnenfeld, so denkt Lela, könnte der Weg für die traumatisierten Teenager in die Freiheit führen. Aber welche Freiheit ist das? Was können sie erwarten von einer Gesellschaft, die sich um die Schwächsten und Schutzlosen nicht kümmert? Nana Ekwetimishvili hat ein Buch geschrieben, das den Abgehängten eine Stimme gibt und zugleich Rohheit und Gleichgültigkeit anklagt. Ihr Roman lässt erahnen, wie weit der Weg, nicht nur für die Kinder, in ein besseres Leben ist. Die Umbruchszeit mit all ihren Hoffnungen und Enttäuschungen thematisieren viele georgische Schriftsteller. Schließlich ging die 1991 so begeistert gefeierte Eigenständigkeit des Landes bald schon mit großer Not einher. Auch der 46-jährige Achil Kikoze denkt in seinem neuen Roman darüber nach. Mit Der Südelefant hat er einen der geschichtenreichsten und komplexesten Romane über diese Periode geschrieben. Rückblickend meint er,
wir mögen es nicht, auf die 90er zurückzuschauen. Ich glaube, es war so etwas wie eine Prüfung für die Gesellschaft, die wir nicht bestanden haben. Wir haben zwar die Unabhängigkeit erlangt, aber wir waren nicht wirklich bereit dafür. Es liegt nahe, darüber zu schreiben oder Filme zu drehen. Aber viele Menschen haben genug davon. Es ist einfach schmerzhaft.
Kikoze, der sein Geld als Fremdenführer verdient und gern auf verschlungenen Wegen abseits der üblichen Sehenswürdigkeiten durch Tbilisi führt, hat eine faszinierende Form gefunden, um über die aggressiv aufgeladene Zeit unmittelbar nach der Unabhängigkeit zu schreiben. Sein Ich-Erzähler streunt ziellos durch die Straßen der heutigen Stadt und berichtet davon im Protokollstil.
Ich gehe durch die Unterführung und nehme den Ausgang vor der 51. Schule. Dort betrete ich das erstbeste Café. Durch die Glastür kann man die Melikischwili-Straße beobachten und die unzähligen bekannten und unbekannten Gesichter der Passanten.
Seine Wohnung hat der ehemalige Filmregisseur geräumt, weil sein alter Freund Tasso sich dort mit einer Frau trifft. Nun lässt er sich durch die Quartiere der Stadt treiben und wird von der heute so menschenfreundlichen Atmosphäre mehr und mehr aus seiner Melancholie geweckt. Der Autor verrät:
Tbilisi ist so etwas wie einer der Hauptakteure im Roman. Ich kann nicht sagen, dass ich diese Stadt liebe, aber auf gewisse Weise hat das Buch dafür gesorgt, dass ich eine größere Nähe zu meiner Umwelt empfinde.
Somehow this book makes me closer to my environment.
So geht es auch dem Erzähler während seines fast 12-stündigen Unterwegsseins. Er trifft Bekannte und erinnert sich an den Beginn der Freundschaft mit Tasso. Er denkt an seine Tochter Keto, die in den USA studiert, und an die Frau, die er verloren hat, weil er nicht treu sein konnte. Am intensivsten und fesselndsten aber ist dieser Roman dort, wo aus Assoziationen und Erinnerungsbruchstücken ein immer klareres Bild der von Gewalt geprägten Geschichte Georgiens entsteht. Der Erzähler taucht ein in die Jahre der Anarchie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und die Zeit der Kriege, in die der junge Staat gleich darauf verwickelt war. Doch die erschütternden Geschichten reichen noch weiter zurück, bis zu den frühen 1920er Jahren und der Periode des sowjetischen Terrors. Es sind Erzählungen davon, wie Menschen ins Visier Stalins und seines georgischen Adlatus Beria gerieten. Vor dem Haus des Geheimdienstchefs angelangt, denkt der Erzähler über dessen Treiben nach.
Beria sah von seinem Balkon aus auf den Schriftsteller, der auf seinen Gehstock gestützt, mit hängenden Schultern auf dem Elberkieze auf- und abspazierte. Und dieses Erscheinungsbild machte Beria unruhig und nervös und stachelte ihn zugleich an. Einmal ließ er ihn einladen, zweimal, dreimal, und der Schriftsteller ignorierte die Einladungen.
Dies ist eine der Geschichten, die in georgischen Familien kursieren, von denen niemand weiß, ob sie sich wirklich genauso zugetragen haben. Verbürgt ist, dass der bekannte Schriftsteller Michail Tschawachischwili, der da spazieren ging, verhaftet und ermordet wurde. Dass Georgier allerdings nicht nur Opfer, sondern auch Täter waren, wird gern ignoriert. Achille Kikotze durchkreuzt mit seinem Roman jedoch die verbreitete Erinnerungskultur und sagt:
Sometime politicians are putting things very easy.
Politiker stellen manches von Zeit zu Zeit sehr vereinfacht dar. Russland ist schlecht. Georgien wurde in das sowjetische Imperium einverleibt. Das war's. Aber Stalin kam aus Georgien, Beria ebenso. Die bolschewistischen Ideen waren sehr populär hier. Als die Sowjetunion kollabierte, waren nur 5% der Russen Mitglieder der kommunistischen Partei. Raten Sie, wie viele es in Georgien waren? 16%.
Guess how many was in Georgia? It was 16.
Das schwierige Erbe lässt sich nicht einfach abschütteln. Dieser Roman ist ein Plädoyer dafür, individuellen Verstrickungen und Selbsttäuschungen auf die Spur zu kommen. Eine fixe Anleitung liefert er nicht. Wie soll man weiterleben, fragt Keto einmal ihren Vater. Seine Antwort: irgendwie. Leben oder Tod, das ist auch die Frage in dem historischen Kriminalroman Royal Mary von Abo Yashagashvili. Der Autor, der unter anderem in München studiert und Deutsch gelernt hat, führt ins 19. Jahrhundert und lässt in seiner Heimatstadt Tbilisi eine ganze Schar abgebrühter Ganoven und illustrer Spione unterschiedlicher Nationalität aufeinandertreffen. Engländer, Russen, Franzosen, Italiener, Türken und Deutsche. Sie alle sind in den Straßen der Stadt unterwegs und schmieden sinistre Pläne, wie sie ihren Einfluss über die Region hinaus ausdehnen können.
Eigentlich war es für die Deutschen bereits ziemlich spät, um noch ein Plätzchen unter der persischen Sonne zu ergattern. Besonders verdrießlich war es, dass die wichtigtuerischen Österreicher vor ihnen einen Fuß in die Tür bekommen hatten. Und man durfte annehmen, dass sie nicht gekommen waren, um orientalische Märchen zu sammeln. Die Zahl deutscher Sicherheitsoffiziere im Osten stieg jedenfalls. Sie liefen unauffällig umher wie andere Menschen auch, gekleidet als Reisende und Jäger, und versteckten geheime Papiere in Truhen mit doppeltem Boden und in den Tiefen ihrer Stiefel.
In diesem verwirrenden Krimi ist nichts und niemand sicher. Ausgelöst durch die Entführung des Rennpferds Royal Mary jagt jeder jeden. Ein Mord in Tiflis ist dabei ein nicht ganz passender Untertitel, denn in dem Buch wird gemeuchelt und gemordet, dass das Blut nur so auf das Straßenpflaster tropft. Wer als Leser nicht wachsam ist, der geht, wie manch einer der Akteure auch, schnell verloren inmitten des Verwirrspiels aus Intrigen, Bündnissen und Hinterhalten. Rasant schnell wechseln beständig Perspektiven und Schauplätze. Aber Royal Mary ist dabei kein dunkles, sondern ganz im Gegenteil ein heiter, beschwingtes Buch. Wie schon bei Achil Kikotze bestimmt auch hier die flirrende und zugleich warme Atmosphäre der Stadt den Ton. Ihr kann sich auch der deutsche Geheimdienstmann von der Golz nicht entziehen.
Er schritt weiter voran und so allmählich näherte er sich dem asiatisch geprägten Teil. Jetzt wechselten asiatische mit den nach europäischem Geschmack errichteten Häusern. Ein Perser mit geschorenem Kopf arbeitete in einer Barbierstube. Massen von Menschen gingen in Teehäusern und Kneipen ein und aus. Enge, krumme Gassen führten dorthin.
Das Zusammenleben in dieser Stadt, auf Märkten und Rennbahnen, in Kaschemmen und Bädern, gehorcht ganz eigenen, kaum durchschaubaren Regeln. Das vielstimmige, bunte Völkergemisch erweist sich in seinem mit Witz und Sympathie gezeichneten anarchisch anmutenden Alltag dabei letztlich als resistent gegen jede feindliche Intervention von außen. Das ist die bemerkenswerte Pointe am Ende eines wilden Ränkespiels. Abo Yashagashvili zielt mit seiner Geschichte aus dem 19. Jahrhundert nicht auf die Gegenwart und doch sieht er Parallelen zwischen damals und heute.
Tiflis ist immer eine interkulturelle Stadt, internationale Stadt gewesen. Also hier gab es ganz unterschiedliche Welten, ganz unterschiedliche Nationen, die nebeneinander wohnten. Also in diesen Innenhöfen bis heute gibt es 5, 6, 7 Familien aus ganz unterschiedlichem Hintergrund, aus ganz unterschiedlichen Nationen. Also, und es hat hier alles so friedlich gegangen, immer ständig. Und also diesen Hauch haben wir, Gott sei Dank, immer noch.
Die georgische Hauptstadt ist im Laufe ihrer Geschichte 29 Mal eingenommen und zerstört worden. Doch ebenso oft wurde sie wieder aufgebaut. Dass der Zusammenhalt der Menschen hier noch immer über alle Katastrophen hinweg triumphiert hat, macht kaum jemand so deutlich wie Abo Yashagashvili. Sein Tbilisi ist ein westöstlicher Sehnsuchtsort. Wörtlich übersetzt heißt Tbilisi übrigens warme Quelle.